Guten Tag und ein herzliches Grüß Gott aus dem schönen Alpbach in Tirol. Ich begrüße Sie herzlich zur heutigen Ausgabe des Tagesspiegel Expertentalks High Noon. Mein Name ist Anja Wähler-Schöck und ich bin Mitglied der Chefredaktion des Tagesspiegels. Neben mir sitzt Wolfgang Ischinger, langjähriger Vorsitzender und Präsident des Stiftungsrats der Münchner Sicherheitskonferenz. Davor war er Staatssekretär im Auswärtigen Amt und Botschafter in Washington und in London. Herzlich willkommen, lieber Herr Ischinger. Das Alpenpanorama, vor dem wir hier sitzen im Studio, ist zwar aufgeklebt, aber um uns herum sind die echten Tiroler Berge und eine zauberhafte Bergkulisse. Wir melden uns aus Alpbach, weil hier gerade das European Forum in Alpbach stattfindet, bei dem der Tagesspiegel Medienpartner ist. Und es ist eine Premiere für den High Noon. Nun auf rund 1000 Metern befinden wir uns hier gerade. Und wir wollen mit Ihnen in der kommenden Stunde einen Blick hinter die Kulissen der Konferenz werfen und mit ihm vor allem auch über die Frage diskutieren, die hier natürlich sehr viele Teilnehmer umtreibt, nämlich zwingt Trump Europa in die Knie? Wie immer sind auch Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, eingeladen, mit uns zu diskutieren. Bitte schreiben Sie Ihre Fragen in den Chat. Einige haben das auch sogar schon vor Beginn der Veranstaltung gemacht. Vielen Dank. Wir sind gespannt auf eine lebendige Diskussion. Herr Ischinger, das European Forum Alpbach findet jetzt schon seit 80 Jahren statt. Gleich nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs hat man sich hier zusammengefunden und Sie sind im Beirat des Forums. Können Sie uns zum Einstieg ein paar Details sagen? Warum ist das Forum so besonders und welche Ziele verfolgt es?
Ja, in der Tat. Zunächst mal freue ich mich sehr, mit Ihnen gemeinsam sozusagen den Tagesspiegel Zuhörern oder Lesern aus Tirol berichten zu dürfen. Das ist ja auch eine Premiere für uns beide gemeinsam. Also dieses Forum wurde in der Tat vor 80 Jahren gegründet. Insoweit hat das Forum Alpbach einen gewissen Startvorteil gegenüber der Münchner Sicherheitskonferenz. Die ist erst 1963 gegründet worden. Die ist also inzwischen auch schon weit über 60 Jahre alt. Die Idee von Fritz Molden, großer Verleger in Österreich, war nach dem Zweiten Weltkrieg, Neutralität Österreichs, Besetzung durch die Sowjetunion, die transatlantischen Bande wieder in Gang zu setzen und einen Transmissionsriemen zu schaffen. Das gleiche Ziel verfolgte ja der Gründer der Münchner Sicherheitskonferenz in München auch, dann längere Jahre später. Und ich muss Ihnen sagen, ich bin in der Tat jetzt natürlich nicht das erste Mal hier, aber dieses Europäische Forum Alpbach hat sich in eine wirklich gute Richtung entwickelt. Vor allen Dingen deshalb, weil hier sozusagen nicht nur die alten weißen Männer, so wie ich, sich treffen, sondern weil hier sehr, sehr viele junge Leute einen Grund gefunden haben, hierher zu kommen und hier mitzudiskutieren. Das finde ich besonders attraktiv an dieser Veranstaltung. Und deswegen ist sie auch relevant, weil sie in eine in breite, nicht nur österreichische, deutsche und andere Öffentlichkeitsschichten hineinwirkt.
Ja, Sie hatten natürlich viele Gespräche und Begegnungen jetzt in den letzten Tagen hier. Was ist denn dieses Jahr für Sie besonders hervorgestochen dabei?
Naja, das zentrale Thema ist natürlich für die österreichischen Gastgeber genauso wie die ausländischen Gäste die Frage, überlebt Europa, überlebt die Ukraine diesen russischen Angriffskrieg und erstens und zweitens, was ist eigentlich mit den transatlantischen Beziehungen? Sind die jetzt im Eimer oder haben wir Grund zu der Annahme, dass sie jetzt wieder aufwärts geht? Also ich glaube, dieser Themenkreis mit allem, was dazugehört, hat hier die Diskussion doch weitestgehend beherrscht.
Gab es eine Person, die Sie besonders beeindruckt hat in Ihren Gesprächen?
Ach ja, verschiedene. Ich habe hier zum ersten Mal die neue österreichische Außenministerin erlebt und bin ganz beeindruckt von ihrer Fähigkeit, gerade auch jungen Leuten zu erklären, wo es hingeht. Hier in Österreich empfindet man den Ukraine-Krieg vielleicht noch ein bisschen unmittelbarer als leider bei uns zu Hause, obwohl wir jeden Grund hätten, das auch noch viel dramatischer und ernst zu nehmen. Weil nämlich, wenn man die Geografie mal studiert, dann kann man feststellen, dass von Wien bis zur Grenze der Ukraine, also durch die Slowakei, ist es näher als von Wien bis an den westlichen Zipfel Österreichs, das ist Bregenz. Also für den Wiener ist die Ukraine, da wo es knallt und kracht und wo Krieg ist, näher als der Bodensee. Und das weiß vielleicht jetzt auch nicht jeder Österreicher, dass das so ist, aber es ist schon wichtig für das österreichische Selbstbewusstsein, dass zwischen ihnen und diesem Krieg nur ein einziges Nachbarland ist.
Mhm. Das European Forum Alpbach zeichnet sich ja auch dadurch aus, dass sie sehr viele junge Menschen einladen, die Stipendiaten, die kommen schon eine Woche vorher, mehrere hundert, die hier zusammenkommen aus aller Welt. Und das Schöne an der neuen österreichischen Außenministerin ist, dass sie ja vor vielen Jahren auch eine dieser Stipendiatinnen war, also eine schöne Alpbach-Geschichte. Hier im Chat gibt es eine Frage von Jakob Ross, der sich auf die Teilnahme der Heritage Foundation bezieht. Und das wollte ich Sie auch gerne fragen, weil ich diese Hike-Discussion gestern auch moderiert habe. Die Hike-Discussion ist ein ganz besonderes Format des Forum Alpbachs. Das ist eine dreistündige Wanderung, wo man über ein aktuelles Thema diskutiert, immer wieder Stopps macht und im Plenum diskutiert. Und die Diskussion, die ich gestern moderiert habe, war tatsächlich im Vorfeld auch schon Gegenstand einer sehr heftigen Kontroverse hier. Das Forum Alpbach hatte dazu nämlich einen Vertreter der Heritage Foundation aus den USA eingeladen. Die Heritage Foundation steht für das Project 2025. Dazu gibt es sogar auch einen europäischen Entwurf, eine Strategie, wie man die EU schwächen kann, wie man rechtspopulistische Strömungen in Europa stärken kann. Das ist natürlich sehr problematisch. Und die Diskussion war zwischen denjenigen, die gesagt haben, wenn das Forum so jemanden einlädt, trägt man zu einer Normalisierung des Diskurses bei. Es gab andere, die gesagt haben, wir müssen uns mit diesen Meinungen auseinandersetzen. Herr Schinger, wie sehen Sie das? Normalisieren wir auf diese Weise den problematischen Diskurs oder müssen wir uns diesen Menschen stellen?
Also zunächst mal, bevor ich diese wirklich wichtige Frage versuche zu beantworten, ein Wort zu dem Hike, also zu dieser gemeinsamen Wanderung. Das ist für mich als Praktiker der Diplomatie natürlich ein ganz, ganz interessantes Instrument. Es ist nämlich so, dass man sich bei diplomatischen, bei internationalen Verhandlungen normalerweise am Tisch gegenüber sitzt. Also die eigenen Leute hier und die anderen Leute auf der anderen Seite des Tisches. Und dann ist man sich nicht einig und steht dann entrüstet auf und versucht sich dann irgendwann wieder zu treffen. Ein erprobtes Mittel, solche Schwierigkeiten zu überwinden, ist der gemeinsame Spaziergang. Es ist nämlich so, wenn man gemeinsam irgendwo hingeht und gemeinsam in dieselbe Richtung guckt und sich nicht einfach nur immer gegenseitig anstarrt oder anblöckt, dann kann das zumindest atmosphärisch, psychologisch hilfreich sein. Ich darf daran erinnern, in einer schwierigen Zeit deutscher Außenpolitik, deutscher Sicherheitspolitik, Anfang der 80er Jahre, als damals die Raketenstationierung drohte, INF-Thema, hat der amerikanische Unterhändler Paul Nitze mit seinem damals sowjetischen Unterhändler in Genf einen Waldspaziergang gemacht. Da haben die beide in dieselbe Richtung geguckt, damit sie nicht stolpern. Und am Schluss des Waldspaziergangs hatten sie eine Lösung. Deswegen sind solche Spaziergänge, wo man in die gleiche Richtung guckt, manchmal ein tolles Instrument, um diplomatische Schwierigkeiten zu überwinden. Aber jetzt zu Ihrem Thema. Selbstverständlich ist es richtig und angemessen, vielleicht sogar notwendig, von den Veranstaltern hier in Alpbach, solche Stimmen aus den USA einzuladen. Es wäre ja ganz abwegig, wenn man sagen würde, mit denen wollen wir bloß deswegen nicht reden, weil wir mit ihnen nicht einer Meinung sind. Ich halte das im Gegenteil für undemokratisch, zu sagen, die Leute, die uns nicht passen, mit denen wollen wir gleich überhaupt nicht reden. Eine solche Strategie funktioniert, wie wir in Deutschland und in anderen europäischen Ländern erleben, auch nicht mit den rechtsextremen Parteien bei uns. Man muss sich mit ihnen auseinandersetzen. Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass die parlamentarischen Schlachten im Deutschen Bundestag von den sozusagen, ich sage jetzt mal, Mainstream-Parteien mit der AfD offen und intensiv und so intensiv und nachdrücklich wie auch nur möglich geführt werden, damit die Öffentlichkeit auch sieht, ob diese rechtsextremen Parteien oder Strömungen tatsächlich was anzubieten haben oder ob sie nur sabotieren und unterminieren und Demokratie zerstören wollen. Also, das wäre der erste Punkt, den ich dazu machen will. Der zweite Punkt ist, die Heritage Foundation ist eine seit langem bestehende große amerikanische NGO. Ich habe selbst in meinen mehrfachen Aufenthalten als Diplomat in den USA mit denen immer wieder zu tun gehabt. Richtig ist, dass die sich zum Instrument einer extremen Richtung Trumpscher Politik haben machen lassen. Das finde ich bedauerlich, dass die so weit gehen. Aber ich finde es jetzt erst recht wichtig, dass wir uns mit ihnen aktiv und mit den Argumenten auseinandersetzen.
Aber natürlich ist die Heritage Foundation aus der Zeit, in der Sie Botschafter waren, nicht mehr mit der Heritage Foundation von heute zu vergleichen. Sie haben einen radikalen Kurswechsel gemacht aus einer Reagan'schen Politik in eine isolationistische.
Ja, wie die ganze Republikanische Partei. Ich meine, wissen Sie, ich habe Freunde in der Republikanischen Partei, wie beispielsweise den Erfinder des 2+4-Prozesses, Bob Zoellick, der damals der Berater von Außenminister Baker war, oder Bob Kimmitt, später stellvertretender amerikanischer Finanzminister. Das sind Republikaner aus der Ära Reagan, Bush, Bush 1, Bush 2 sogar noch, die ihre eigene Partei nicht mehr wiedererkennen.
Hier im Chat laufen schon sehr viele Fragen auf zur Strategie Deutschlands und Europas gegen Trump. Wir haben gleich nach der US-Wahl am Morgen um 7 Uhr miteinander gesprochen, haben ein Interview für den Tagesspiegel geführt und damals haben Sie gesagt, wir müssen Trump umarmen. Würden Sie das heute noch so sagen?
Ja, ich würde sogar einen Schritt weiter gehen. Ich würde sagen, ich habe es damals zwar nicht genau so gemeint, aber das, was jetzt letzte Woche in Washington passiert ist, war genau aus meiner Sicht das leider Notwendige. Ich meine, wir umarmen Trump jetzt ja nicht, weil wir Trump lieben, sondern wir umarmen Trump, siehe der Besuch von Friedrich Merz, Macron, Starmer und so weiter im Weißen Haus. Trump sitzt hinterm Schreibtisch und die Europäer sitzen vor dem Schreibtisch. Das kann man schrecklich finden. Ich finde es auch nicht toll, das sehen zu müssen. Aber es ist anscheinend unter diesen obwaltenden Umständen notwendig, weil wir zu schwach sind, um uns ohne amerikanische aktive Unterstützung in der augenblicklichen Weltlage zu behaupten. Daraus müssen Lehren gezogen werden in Richtung auf größere Selbstständigkeit. Darüber können wir ja vielleicht gleich auch noch reden. Aber die Umarmung ist eine nicht erfreuliche, aber eine Notwendigkeit angesichts der Lage, die entstanden ist. Also ich finde, ich habe damals nicht Unrecht gehabt und ich glaube, die europäischen Regierungschefs und Staatschefs, die sich da sozusagen im Holterdiepolter nach Washington begeben haben, haben das Richtige getan. Sie konnten zwar nicht erreichen, dass in der Sache Ukraine ein wesentlicher Fortschritt erzielt werden konnte. Aber sie haben Schlimmeres, glaube ich, erfolgreich verhindert. Und das ist schon mal in dieser Lage ein ziemlicher Durchbruch.
Dazu stellt im Chat S. Podel eine Frage. Und zwar, wieso reagieren Politiker in Europa und in Deutschland nicht wirklich auf Trump und benehmen sich derart blauäugig? Bestes Beispiel ist die Pressekonferenz von Herrn Merz nach dem letzten Gipfel zur Ukraine. Unsere Erwartungen wurden übertroffen, hat er da gesagt. Stimmen Sie zu? Ist das Teil dieser Umarmungsstrategie, das dann auch so positiv darzustellen?
Naja, ich glaube, dass in den Minuten und Stunden nach diesem Treffen im Weißen Haus tatsächlich noch nicht klar war, dass in den Tagen, die darauf folgen würden, die amerikanische Seite auf weitere Schritte gegen Russland erstmal verzichten würde. Ich glaube, man hatte tatsächlich den Eindruck, dass Trump einen Erfolg erzielen konnte im Umgang mit Putin zu diesem Punkt Sicherheitsgarantien. Wir haben inzwischen mit Entsetzen, also in meinem Fall nicht mit großer Überraschung, aber auch mit Entsetzen vernehmen dürfen, wie man in auf der russischen Seite diese angebliche Annäherung oder Einigung zum Thema Sicherheitsgarantien interpretiert, nämlich auf russischer Seite interpretiert man diese Sicherheitsgarantien als Sicherheitsgarantien, die von Russland mitbestimmt und von Russland auch dann verbunden oder verändert werden können, also mit einem russischen Vetorecht. Und wenn ich Ukrainer wäre, würde ich sagen, dann ist diese Sicherheitsgarantie, wenn es darum gehen sollte, 0,0 Pfennig wert.
Hm. Ich möchte noch auf das Bild zurückkommen, das Sie erwähnt haben. Und zwar denken wir zurück an die erste Trump-Administration. Trump sitzt und Merkel lehnt sich im Kreise der anderen G7-Verbündeten selbstbewusst auf den Tisch. Demgegenüber steht das Bild, das Sie gerade erwähnt haben. Die Europäer sitzen im Oval Office. Trump sitzt entspannt in seinem Schreibtischstuhl und die Europäer sitzen auf kleinen Stühlen davor, wie Schüler, die zum Direktor zitiert werden. Was hat sich verändert? Ist Europa schwächer geworden seitdem?
Nein, ich glaube, es hat sich schon was verändert. In der ersten Trump-Administration ist es, so kann man das, glaube ich, ausdrücken, nicht gelungen, Trump von seiner ursprünglichen Trump-Linie abzubringen. Es ist zwischen ihm und der damaligen Bundeskanzlerin kein vertrauensvolles Verhältnis entstanden. Eher im Gegenteil, er hat sich ja eher abfällig und negativ über deutsche Mercedes auf der Fifth Avenue und so weiter geäußert. Ich habe den Eindruck, dass sich das jetzt keineswegs nur im deutsch-amerikanischen Verhältnis, sondern im amerikanisch-europäischen Verhältnis schon ein kleines bisschen erfreulicherweise in die richtige Richtung entwickelt hat. Ich habe den Eindruck, beispielsweise seit Januar, Februar, als man in Washington ja offensichtlich noch dachte, solche Themen wie diesen Ukraine-Krieg, dazu brauchen wir die Europäer eigentlich gar nicht. Mhm. Jetzt ist doch eine Lage entstanden, in der man in Washington anscheinend zu verstehen beginnt, dass wenn es zu einem Waffenstillstand oder zu einer Friedenslösung, zu einem Ende des Konflikts kommen sollte, noch ist das ja in weiter Ferne, dann brauchen wir möglicherweise tatsächlich diese Europäer dazu. Denn wer soll denn dann diesen Frieden überwachen? Wer soll das kontrollieren? Dann wird also geredet über Sicherheitsgarantien. Die können ja angesichts der Geografie kaum ohne aktive europäische Mitwirkung stattfinden. Also ich glaube, man hat inzwischen in Washington verstanden, die Europäer zu haben, ist zunächst mal nicht eine Last, so wie man das in Washington vorher dachte. Die Europäer sind einfach nur Trittbrettfahrer, die auf unsere Kosten sich von uns ihre Sicherheit alimentieren lassen. Nein, die Europäer sind ein notwendiger Helfer, Mitwirkender, wenn es zu einer Befriedung des Ukraine-Konflikts kommen sollte. Ich glaube, diese Erkenntnis hat sich umgesprochen. Darf ich nur eins hinzufügen? Im Februar haben wir ja erleben dürfen, dass der amerikanische Vizepräsident eine, ich sage es jetzt mal diplomatisch, relativ aggressive Rede zu Grundwerten und den Umgang europäischer Staaten mit bestimmten Grundwertevorstellungen gehalten. Im Mai, also 4 Monate später, hat die Münchner Sicherheitskonferenz eine größere Konferenz mit mehreren hundert Teilnehmern in Washington abgehalten und wir hatten das Vergnügen, ich persönlich hatte das Vergnügen, den amerikanischen Vizepräsidenten erneut auf dem Podium zu haben, zu einem Gespräch, das ganz anders ablief als dieser Auftritt im Februar. Es war ein sachliches Gespräch zu all den Themen, die uns auf den Nägeln brennen. China, transatlantisches Verhältnis, Middle East, Teheran, Ukraine. Ohne Schärfen, ohne die Wiederholung solcher Vorwürfe. Also ich will damit nicht sagen, jetzt ist alles gut, aber ich will sagen, die Atmosphäre zumindest, in der europäische Staats- und Regierungschefs, Außenminister mit Washington reden können, die Atmosphäre hat sich einigermaßen normalisiert. Das heißt nicht, dass jetzt alles, wie gesagt, in Ordnung ist, aber die Dinge haben sich seit der ersten Trump-Administration ein kleines bisschen erfreulich in die richtige Richtung und nicht in eine weitere Verschärfung entwickelt.
Aber lässt sich das ausräumen? Also ich erinnere mich noch sehr eindringlich an die Rede von J.D. Vance auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Er hat damals gesagt, der wahre Gegner ist nicht Russland, sondern Europa. Er hat gesagt, dass die Freiheit und die Demokratie in Europa eingeschränkt sieht und andere grundlegende Dinge, die an die Werte rühren, auf die wir das Nachkriegs-Europa aufgebaut haben. Insofern stellt sich mir die Frage, auch im Umgang mit den Europäern, das ist kein partnerschaftlicher Umgang, das ist eher der Umgang mit einem Gegner tatsächlich, auch in der Handelspolitik beispielsweise, auch wenn man sich die Advisory anschaut, die Pete Hexer, der Verteidigungsminister, geschrieben hat, little if any support to Europe in case of Russian advances, also keine oder kaum Unterstützung für die Europäer, falls Russland weiter fortschreitet in Europa. Das spricht nicht für die bisherigen transatlantischen Beziehungen, sondern es ist ein sehr starker Bruch. Sehen Sie Schritte in Richtung einer Kittung? Hier gibt es auch eine Frage von Eberhard Landwehr. Ist zu erwarten, dass unter Donald Trump während seiner Amtszeit noch zu einem partnerschaftlichen Verhalten gegenüber Europa zurückgekehrt wird?
Also ich glaube, wir müssen zwei Dinge auseinanderhalten. Natürlich gibt es in der aktuellen Republikanischen Partei und auch in den Köpfen derer, die im Weißen Haus, in der amerikanischen Regierung vertreten sind, gibt es eine Tendenz, sozusagen die Mainstream-Europa liberale Politik eher als woke zu sehen, also als viel zu links, als nicht sozusagen akzeptabel aus dieser extrem konservativen amerikanischen Sicht. Damit müssen wir leben. Daran wird sich vermutlich so schnell auch nichts ändern, dass es hier diese unterschiedlichen Sichtweisen auf die Art und Weise, wie wir mit unseren Grundwerten und unseren Wertvorstellungen und Themen wie Diversität umgehen. Das heißt, zu der liebevollen Partnerschaft, die vielleicht in der Vergangenheit über viele Jahre das transatlantische Verhältnis geprägt haben mögen, zu der werden wir wahrscheinlich jedenfalls in der Ära Trump nicht zurückkehren können. Das muss aber auch gar nicht unbedingt so sein. Wir wollen ja mehr europäische Selbstständigkeit und Selbstbehauptung und wollen dahin arbeiten. Und der erste Schritt ist ja auch getan. Der erste Schritt lautet, endlich hat Europa den Schuss gehört und hat sich zumindest vorgenommen, sich um seine eigene Sicherheit tatsächlich selbst zu kümmern. Ich habe noch im Ohr, wie der amerikanische, frühere, sehr kluge Verteidigungsminister Bob Gates vor über 10 Jahren gesagt hat, Kinder, ihr Europäer, zieht euch warm an, das wird nicht ewig so gut gehen können. Weil der Farmer in Idaho, der denkt, diese Europäer, die sind doch pro Kopf einkommensmäßig inzwischen mindestens genauso reich wie wir, vielleicht sogar noch reicher. Und wieso müssen wir eigentlich da mit Hunderttausenden von Leuten und gewaltigen Materialansammlungen in Europa präsent sein? Verdammt nochmal, warum können die das nicht selber machen? Die Warnung, die ist Jahrzehnte alt. Und wir haben es leider über viele Jahre in den Wind geschlagen. In der ganzen Ära Merkel, das ist jetzt ja nicht die Schuld von Frau Merkel, sondern auch ihrer Koalitionspartner, war nicht davon die Rede, dass man das ursprüngliche 2%-Ziel, das wir mit beschlossen hatten 2014, dass man das überhaupt in irgendeiner Weise ernst nimmt. Jetzt haben wir es mit Ach und Krach, mit Hängen und Würgen gerade mal so hingekriegt und haben jetzt diesen Befreiungsschlag erlebt, den wir Friedrich Merz und seiner neuen Regierung verdanken, an dem ja erfreulicherweise auch die SPD mitgewirkt hat, nämlich endlich eine Fähigkeit, zumindest die Möglichkeit, durch entsprechende budgetäre Maßnahmen, was Deutschland angeht, diese Fesselung unseres Verteidigungsetats zu überwinden und Mittel freizusetzen, damit tatsächlich die Bundeswehr dahin gebracht werden kann, wo sie eigentlich schon vor 20 Jahren hingebracht werden hätte müssen, nämlich, dass sie eine eindrucksvolle, schlagkräftige, im Dienste europäischer Sicherheit aktiv einsetzbare Armee ist, was sie bis zur Stunde, siehe die Aussagen unseres aktuellen Verteidigungsministers, der sagt, wir sind ja also nicht abwehrbereit, er hat gesagt, wir sind nicht kriegstüchtig, ist im Grunde das Gleiche. Das muss geändert werden, das soll jetzt geändert werden und in ähnlicher Weise wird das ja bei unseren Partnern gesehen. Also wir sind auf einem richtigen Weg und ich glaube, das hat tatsächlich das Verhältnis zu unseren amerikanischen Partnern wesentlich entlastet. Denn dieser Vorwurf des Trittbrettfahrers, das war der zentrale Vorwurf über viele Jahre, der kann jetzt nicht mehr ernsthaft von den unseren amerikanischen Partnern oder Freunden uns ins Gesicht geworfen werden. Der ist passé, wenn wir auf diesem Weg höhere Ausgaben für Verteidigung und vor allen Dingen Schritte zur Konsolidierung des Verteidigungsmarkts, wenn wir das ernsthaft angreifen. Mhm. Frau Wählerschöck, die USA betreiben etwa 30 große Waffensysteme. Die haben ein Militärbudget, das ist mehr als doppelt so groß als das aller EU-Staaten zusammen. Wir, die 27 kleinen EU-Staaten, betreiben 6-mal so viele große Waffensysteme, also an die 180 oder 200. Kein Wunder, also, dass unsere Verteidigungseuros dramatisch schlecht ineffizient ausgegeben werden. Hm. Wir müssen den Verteidigungsmarkt konsolidieren. Wir müssen auch Maßnahmen treffen, dass wir andere Entscheidungswege haben, das Erfordernis in der Außen- und Sicherheitspolitik mit Einstimmigkeit vorgehen zu müssen, behindert natürlich die Europäische Union bei dem Versuch, in der Welt als glaubwürdiger Akteur wahrgenommen zu werden, massivst. Das muss überwunden werden. Erfreulicherweise hat ja schon die frühere Regierung unter Olaf Scholz, ja sogar schon Frau Merkel, das für richtig erklärt und erste Anstrengungen unternommen. Hoffentlich geht das jetzt wirklich voran, weil ich glaube doch zunehmend in Europa in der Tat der Schuss gehört worden ist. Wir dürfen uns nicht mehr nur auf den amerikanischen Schutz verlassen. Im Augenblick geht's aber nicht ohne.
Jetzt haben Sie sehr viele verschiedene Themen angesprochen. Ich würde gerne noch mal auf den zweiten Stein des Anstoßes im transatlantischen Verhältnis zurückkommen, nämlich das große Außenhandelsdefizit der Amerikaner mit Blick auf Europa. Jetzt haben sich die EU und Europa ja auf einen Handelsdeal verständigt. Dafür gab es Lob und Kritik. Hat sich Ursula von der Leyen da von Donald Trump über den Tisch ziehen lassen? Wie bewerten Sie den Deal?
Nein, das sehe ich nicht so. Was ich sehe, ist Folgendes. Es hängt in der großen internationalen Strategie, man kann das bedauern, dass das so ist, hängt alles mit allem zusammen. Und es ist eben nicht so, dass man über Handelspolitik sozusagen nur unter Handelspolitikern reden muss. Da spielt dann die Sicherheitspolitik, da spielen die geostrategischen Zusammenhänge auch eine Rolle. Und mal schlicht ausgedrückt ist es so, wenn wir die USA sicherheitspolitisch in dieser Auseinandersetzung mit Russland bei diesem Krieg in der Ukraine nicht so dringend bräuchten, dann hätten wir natürlich in der Handelspolitik, hätte Frau von der Leyen und die EU-Kommission handelspolitisch ein kleines bisschen mehr Hardball spielen können. Wir wollten jetzt aber nicht den Großkonflikt. Und ich glaube, es ist auch richtig, dass wir nicht den Großkonflikt über handelspolitische Fragen mit der amerikanischen Seite haben wollten, weil wir Russland gegenüber eine hoffentlich halbwegs glaubwürdige transatlantische Einheitsfront zeigen wollen. Hier spielt also die Geostrategie natürlich leider ein bisschen gegen unsere eigenen Interessen. Und deswegen glaube ich, war die EU-Kommission, war Frau von der Leyen sehr gut beraten, hier nach einer raschen Lösung zu suchen und sich nicht auf einen langwierigen Handelskrieg einzulassen, der hätte wahrscheinlich ohnehin, zumindest kurzfristig, nicht viel gebracht. Ich denke, Donald Trump hätte sich eingemauert und hätte versucht, den einen oder anderen EU-Partner noch besonders zu bedrohen, hätte versucht, die europäische Front auseinanderzubrechen. und so weiter. Also nein, ich glaube, unter den Umständen, unter denen das jetzt geschehen ist, würde ich das Ergebnis verteidigen und würde mich nicht denen anschließen, die sagen, Frau von der Leyen oder die EU-Kommission insgesamt hätte hier schlecht verhandelt. Nein, überhaupt nicht. Im Übrigen hat die Bundesregierung ja selbst auch aus handelspolitischen Gründen mit Rücksicht auf die Automobilindustrie, also auf deutsche spezifische Interessen, ja auch ihr Interesse daran gezeigt, es nicht hier auf einen langen, schwierigen Konflikt mit den USA ankommen zu lassen.
Aber Teil dieses Deals war auch, dass die EU zum Beispiel Abstand von einigen mühsam ausgehandelten Standards nimmt, gerade im Bereich Klima, und es wurde vereinbart, dass die EU strategische Einkäufe bei den USA tätigt, Gas, Öl, Chips und auch Rüstungsgüter. Ist es denn sinnvoll, dass die EU sich jetzt wieder stärker in die Abhängigkeit von den USA dadurch begibt?
Also wünschbar ist das natürlich überhaupt nicht. Ja, aber es ist in der internationalen Diplomatie leider häufig so, ich weiß ein bisschen, wovon ich rede, dass das Wünschbare nicht immer auch das Machbare ist. Ja, also wir wollten ein Ergebnis haben. In diesem Ergebnis sind inbegriffen ein paar zusätzliche Bonbons, die Europa jetzt den amerikanischen Unterhändlern anbieten musste, weil es anscheinend anders nicht ging. Also so ist das Leben. Europäische Schwäche, das ist die Lehre daraus, zahlt sich nicht aus.
Aber gerade im Bereich der Rüstung, ist das nicht gefährlich, wenn wir uns da jetzt auf weitere Systeme aus den USA einlassen? Donald Trump hat immer wieder die Drohung ins Spiel gebracht, kritische Güter abschalten zu lassen. Können wir es uns leisten, uns in der Rüstung, also dem kritischen Gut schlechthin, auf die USA zu verlassen?
Ich glaube, Frau Welaschek, da muss man kurzfristige und langfristige Politik unterscheiden. Ja, kurzfristig führt kein Weg dran vorbei, dass die Europäer, ja keineswegs nur wir Deutschen, bestimmte Rüstungsgüter eben aus den USA erwerben. Nicht nur, weil das jetzt von Amerikanern für wünschbar gehalten wird im Zusammenhang mit dem Handelsstreit, sondern weil wir sie einfach auch brauchen, weil wir sie selber nicht haben. Das ist die kurzfristige Lage. Die langfristige Lage sieht aber völlig anders aus. Ich habe gerade ein Stück von einer sehr klugen Amerikanerin gelesen, die in der Biden-Administration hochrangige Stelle im Verteidigungsministerium hatte, Celeste Wallander, die einen langen Artikel darüber geschrieben hat, in der sie die amerikanische Politik davor warnt, in diesem Sinne zu übertreiben, also zu hohe Anforderungen an die Europäer zu stellen, weil sie zu Recht sagt, die langfristige Folge wird sein, dass die Europäer sehr viel mehr selber produzieren und sehr viel mehr Modernes produzieren und sehr viel mehr strategisch Wichtiges produzieren. Und genau dahin geht die Reise. Wir erleben es doch jetzt schon, dass die Ukrainer selbst als Produzenten von Drohnen ungefähr 100-mal mehr, 1000-mal mehr Drohnen pro Tag produzieren als wir Deutschen. Wir erleben, dass in europäischen Ländern moderne Waffensysteme entwickelt werden, weil inzwischen ja auch die Erwartung da ist, dass das Geld dafür da ist, die bezahlen zu können. Mit anderen Worten, ich glaube, dass die aktuelle Lage, die so aussieht, dass Europa fast 2/3 seines modernen militärischen Bedarfs im Hightech-Bereich aus Amerika deckt. Ich glaube, dass das durch die höheren Ausgaben für Militär, für Rüstung, durch die größeren Kapazitäten, die in der europäischen Rüstungsindustrie jetzt im Begriff sind zu entstehen, dass dieser Anteil von über 60% Einkäufe in den USA in den nächsten 10 Jahren auf unter 50%, vielleicht in Richtung auf 1/3 sinken wird. Das ist die wünschbare Entwicklung. Aber das wird dauern, weil solche Entwicklungen natürlich nicht durch Knopfdruck über Nacht herbeigeführt werden können. Das dauert. Ich sehe mit Freude, dass bestimmte Unternehmen, auch große Unternehmen im Rüstungsbereich, ja sehr, sehr mutig vorangehen. Also es war ja presseöffentlich zu lesen, dass beispielsweise Rheinmetall dabei ist, bestimmte Anlagen in der Ukraine zu bauen, damit die Ersatzteile für bestimmte Waffensysteme nicht über 1000 Kilometer herangeschafft werden müssen. Das sind alles Schritte in die richtige Richtung. Das sind alles Schritte auch in Richtung einer stärkeren europäischen Selbstbehauptung und wenn Sie so wollen, Unabhängigkeit. Wir sprechen ja über Autonomie als wünschbares Langfristziel.
Hier im Chat kommt die Frage aus, von Kadi Schmitz, halten Sie es für möglich und wünschenswert, dass die Ukraine in Europa die stärkste Armee werden müsste, um das freie Europa vor Putin zu schützen?
Also ich glaube, dass man sagen kann, dass dieser Zustand bereits jetzt eingetreten ist. Und der wird sich natürlich, das wird sich weiter verschärfen oder weiter in diese Richtung entwickeln. Die Ukraine ist jetzt schon verglichen mit den Armeen in Polen, in Deutschland, in Großbritannien, Frankreich, zahlenmäßig schon mal die größte, kampferprobteste, erfahrenste. Die ist jetzt, wenn Sie so wollen, seit 10 Jahren im Krieg. Der richtige Krieg ist seit 3,5 Jahren, aber es ist auch schon mal eine sehr lange Zeit. Der Erste Weltkrieg hat gerade mal 4 Jahre gedauert. Immer dran denken. Also die Jungs wissen inzwischen, was Krieg ist und wie man damit umgeht. Das wird sich langfristig auswirken. Ich glaube also tatsächlich, die Ukraine wird, wenn wir das richtig weiter betreiben, tatsächlich eine außerordentlich eindrucksvolle Militärmacht sein, wenn sie diesen Krieg überlebt, wovon wir ja hoffentlich ausgehen dürfen. Und das sind die Voraussetzungen dafür, dass, wenn wir uns die Frage stellen, wie kann denn Abschreckung gegenüber Russland dargestellt werden, wenn mal eine Friedensvereinbarung oder zumindest ein Waffenstillstand da ist. Da wird ja viel über alle möglichen Formen von Sicherheitsgarantien diskutiert. Ich glaube, die naheliegendste Form der Sicherheitsgarantie ist das, was die Ukraine mit westlicher Hilfe, mit deutscher und anderer Hilfe für sich selber tun kann, nämlich sich quasi, ich liebe dieses Bild, zum Stachelschwein zu entwickeln. Das Stachelschwein in der Tierwelt wird deswegen immer überleben und selbst einen Versuch des Angriffs eines Tigers überleben, weil der Tiger feststellt, wenn er anfängt mit seiner Tatze auf dem Stachelschwein herumzuspielen, das tut richtig weh. Ja. Und dann lässt er die Tatze davon. Das ist die Strategie, die wir aktiv unterstützen sollten, die Ukraine so auszustatten, so zu unterstützen, ihr dabei zu helfen, militärstrategisch zum Stachelschwein zu werden, so dass eine künftige Überlegung in Moskau, da vielleicht nochmal dran zu drehen, nochmal einen Versuch zu starten, in der einen oder anderen Weise auf die Ukraine militärisch einzuprügeln, dass das von vornherein auch in Moskau ausgeschlossen wird.
Haben Sie keine Bedenken, wenn man auf die Ukraine blickt, gibt es auch immer mal wieder Korruptionsvorwürfe und noch ist die Ukraine nicht Teil der EU oder der NATO und der entsprechend an die Pflichten dieser Bündnisse gebunden. Haben Sie keine Bedenken, wenn man die Ukraine jetzt dermaßen aufrüstet?
Naja, die Frage ist ja immer, what's the alternative? Also was hat jemand denn irgendeine bessere Methode? Diese aus meiner Sicht unzeitgemäße, falsche Debatte, weil sie so viele Leute abschreckt, die da in den letzten längeren Tagen ausgebrochen ist bei uns über deutsche Truppen in der Ukraine, die ist bestimmt noch viel weniger hilfreich als die Stachelschwein-Theorie. Und meine letzte Bemerkung dazu wäre, selbst wenn die Ukraine jetzt nicht, zumindest nicht in absehbarer Zeit, NATO-Mitglied wird, haben wir seit Jahren einen NATO-Ukraine-Rat, in dem man mit der Ukraine im NATO-Bereich zusammensetzt. Zweitens kann die Ukraine sich hoffentlich darauf verlassen, dass die Europäische Union ihr die Mitgliedschaft in der Europäischen Union in Aussicht gestellt hat. Und ich glaube, das müssen wir durchziehen, auch wenn es da ganz viele Bedenkenträger gibt, die also große Reden halten über die Belastungen, die für die Europäische Union beispielsweise beim Agrarmarkt entstehen würden und so weiter und so weiter. Da würde ich sagen, das mag so sein, das muss aber jetzt sein. Selbstverständlich sollten wir dieses bereits gegebene Versprechen, die Ukraine in die EU hereinzuholen, erfüllen. Zwar nicht, indem wir Abstriche machen in den Voraussetzungen. Da gehört insbesondere auch fortgesetzte erfolgreiche Korruptionsbekämpfung dazu. Das ist aber nur eins von ungefähr 100 Themen, die da wichtig sind. Aber das ist die Richtung, in der sich die Dinge entwickeln sollten. Und deswegen habe ich Stand heute, ich sehe keine Alternative zu diesem Versuch, die Ukraine verteidigungspolitisch weiter auszurüsten und aufzurüsten. Ich habe auch keinen Grund zu der Annahme, dass das in der Ukraine zu schweren Missbräuchen führt. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, die Ukraine hat trotz sicherlich großen Versuchungen, die da in der einen oder anderen Weise entstehen könnten, in der Vergangenheit auch entstanden sind, die Ukraine hat die Dinge eigentlich vergleichsweise ganz gut im Griff.
Sie haben gerade schon die aktuelle Debatte um Bodentruppen erwähnt. Jetzt hat Estland heute früh gesagt, dass sie bereit wären, Bodentruppen zu entsenden. Sie haben gerade gesagt, deutsche Truppen in der Ukraine zur Sicherung eines möglichen Friedensschlusses hielten sie nicht für vorstellbar. Ist das alternativlos? Können wir unsere Partner bitten?
Nein, ich will nicht missverstanden werden. Ich fände es großartig, wenn so wie im Kalten Krieg in Deutschland die Franzosen und die Briten und die Amerikaner und so weiter in großen Zahlen militärisch anwesend waren. Das war die Sicherheitsgarantie, die für uns es erlaubte, den Kalten Krieg erfolgreich zu überleben. Es wäre großartig, wenn man das machen könnte. Die Voraussetzung ist doch aber die, wir wollen ja einen Waffenstillstand oder ein Friedensabkommen. Und ich sehe, wie gesagt, ich bin ein Praktiker der Diplomatie. Ich sehe, dass der Kollege Lavrov natürlich ein Waffenstillstand oder sein Chef Putin ein Waffenstillstandsabkommen oder ein Friedensabkommen, das die Ukraine ja dringend braucht, erst dann unterschreiben wird, wenn er schriftlich mit notariellem Siegel bekommt, dass weder die NATO-Mitgliedschaft von uns weiter betrieben wird, noch Truppen aus NATO-Staaten in der Ukraine stationiert werden. Die werden mit Klauen und Zähnen dies zur Vorbedingung jeder Art von Waffenstillstand oder Friedensvereinbarung machen. Dazu muss man jetzt nicht, so wie ich, 50 Jahre diplomatische Erfahrung haben. Das kann Ihnen jedes Kind erzählen. Das ist so. Und das hat Sergej Lavrov in den letzten Tagen sogar in Keilschrift auch nochmal jedem, der es nicht hören wollte, vorgetragen. Deswegen fürchte ich, so wünschbar das wäre, europäische, von mir aus auch gerne einschließlich deutsche Truppen in der Ukraine, im Augenblick, glaube ich, ist, wenn man das nicht gegen den Willen der Russen machen will, und dann taucht wieder das Thema Kriegspartei auf, dann ist das im Augenblick nach meiner Einschätzung entweder gar nicht oder kaum zu erreichen. Und deswegen halte ich es für eine unzeitgemäße Debatte. Diese Meinung wird ja weitgehend auch geteilt. Ich will damit nicht sagen, dass das nicht wünschbar wäre. Wir müssen aber überlegen, ob das nicht auch anders möglich wäre. Also es gibt 1000 Kriegssituationen, Konfliktsituationen, in denen dann Waffenstillstandsmonitoring-Truppen entsandt worden sind. Vielleicht kann man sich nochmal die Frage stellen, wäre es vorstellbar, mit welchen Folgen wäre das verbunden, wenn man nicht NATO-Truppen, also Truppenteile aus Nicht-NATO-Staaten.
Das wären dann zum Beispiel?
Würde. Ja, also ein Nicht-NATO-Staat ist beispielsweise Österreich.
Okay, also Österreich würde den Frieden sichern.
Vom Prinzip her wäre Österreich nicht ein Nicht-NATO-Staat, wäre, was weiß ich, im europäischen Umfeld wäre, sagen wir, Ägypten, Indonesien, Ghana hat einen gewaltigen Erfahrungshorizont als UN-Friedenstruppe. Die Inder haben zigtausende von Soldaten in Friedenstruppen geschickt. Also
würden Sie an eine UN-Friedenstruppe, es muss ja einen Befehl geben.
Ob das nun unbedingt von den Vereinten Nationen organisiert sein muss, ist eine völlig andere Frage. Ich sage ja nur, wir wissen aus den UN-Missionen, dass eine ganze große Zahl von Staaten durchaus in der Vergangenheit bereit und interessiert waren, Truppen in Friedensoperationen, also nicht in Kampfoperationen, in Friedensoperationen zu dislozieren. Das kann man zumindest als ein Thema aufnehmen. Wovor ich nur warnen kann, ist, dass eine solche Operation dann tatsächlich so in den Vereinten Nationen aufzuhängen, dass am Schluss des Tages der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen das Sagen hat. Denn unglücklicherweise ist bei diesem Konflikt nun die Russische Föderation der Angreifer. Und wenn der Angreifer dann per Veto verhindern kann, dass die Sicherheitstruppe irgendwas macht oder nicht macht, dann geht der Schuss nach hinten los.
Genau, gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Noch ist es ja gar nicht so weit, dass es einen Friedensdeal gibt, der gesichert werden könnte. Trump, der vermeintlich große Dealmaker, geht mit leeren Händen aus den Treffen heraus. Warum? Woran scheitert es? Er sieht sich als der große Dealmaker, hat ja auch das Buch The Art of the Deal geschrieben, legt aber gleichzeitig Sachen auf den Tisch, bevor Putin überhaupt danach fragt, zum Beispiel umfangreiche Gebietskonzessionen, was nur noch dazu führt, dass Putin mehr verlangt.
Ich glaube, es ist der Geburtsfehler der bisherigen amerikanischen Herangehensweise, dass man tatsächlich glaubte, hier einen Deal machen zu können. Das wurde ja vor und nach Alaska auch gesagt, naja, vielleicht so ein Gebietstausch, also kriegen die einen das und die anderen ziehen sich aus dem Gebiet ein bisschen zurück. Ich glaube, das verkennt vollkommen, was die eigentlichen strategischen Ziele der russischen Seite sind. Das Ziel der russischen Seite ist nämlich nicht, jetzt nur irgendwelche Teile oder gar den ganzen Donbass nebst Krim für sich in Anspruch nehmen zu können, sondern das russische Ziel ist unverändert. Und das hat in den letzten Tagen, ich wiederhole es nochmal, ja in Keilschrift der russische Außenminister und andere nochmal deutlich gemacht.
Wie könnte er denn davon abgebracht werden? Also Sie haben vorhin
Aber lassen Sie mich doch mal sagen, das russische Kriegsziel bleibt die Beseitigung einer russlandfeindlichen Regierung in der Ukraine, sozusagen, ich sage es jetzt mal in meinen Worten, eine gewisse Unterjochung, ein gewisser Vasallenstatus der Ukraine als Pufferzone gegenüber dem Westen. Solche Vorstellungen hat Putin ja selbst vor Jahren formuliert. Das kann man alles nachlesen.
Er sagt ja auch immer wieder, ne? Also es gibt keinen Zweifel daran, dass er nicht an seinen Zielen festhält, Teile der früheren Sowjetunion wiederherzustellen.
Ich kann bisher leider keinen einzigen Punkt erkennen, an dem die russische Seite tatsächlich zu einer substanziellen Konzession im Blick auf künftige Verhandlungen bereit wäre. Also man könnte ja sich vorstellen, dass Russland vielleicht sagt, bei den territorialen Fragen lassen wir uns mit uns reden, ob etwas de jure zu uns gehört oder vielleicht nur de facto. Mhm. Man könnte hinsichtlich der Waffenstillstandsregelung, der russischen Nichtbereitschaft, einem Waffenstillstand näher zu kommen. Man könnte vielleicht hoffen, dass tatsächlich Trump nicht eine Bauchlandung macht. Anscheinend macht er eine Bauchlandung. Er hat ja angekündigt, ich sorge dafür, dass es zwischen Trump und Zelensky zu einem Treffen innerhalb der nächsten Tage, Putin und Zelensky zu einem Treffen in den nächsten Tagen oder Wochen kommt. Bisher ist davon nicht nur nicht die Rede, sondern die russische Seite hat gesagt, haben wir überhaupt nicht geplant. So, mit anderen Worten, kein einziges Indiz kann ich im Augenblick erkennen, dass wir hier in Richtung richtige Fortschritte operieren. Ihre Frage lautet, also was? Also was ist ganz klar, wenn Sie mich fragen, wenn ich jetzt was zu sagen hätte, würde ich sagen, Donald Trump sollte umgehend, wenn sich in den nächsten Tagen die russische Seite nicht eines Besseren belehren lässt, sollte umgehend das seit Monaten vorbereitete Sanktionspaket in Gang setzen. Das würde in Moskau erheblichen Eindruck machen, auch in der Wirtschaftselite, auf die muss ja Putin auch ein kleines bisschen hören.
Hier gibt es im Chat auch eine Frage dazu von Almut Gebhardt, die fragt, was muss denn passieren, damit Trump dieses Sanktionspaket gegen Russland verhängt? Woran scheitert das gerade?
Naja, bisher denkt er ja immer noch, ich mache einen Deal. Und ich habe doch eine gewisse Hoffnung, dass diese intransigente russische Haltung, die ja im Grunde zeigt, wir nehmen diesen Trump eigentlich auch gar nicht ernst. Ja, wir haben in Alaska einen glatten 2-0-Sieg eingefahren. Wir mussten nichts nachgeben. Die angedrohten Sanktionen sind ja plötzlich vom Tisch und so weiter. Also für Moskau war das doch ein glatter Erfolg. Deswegen bauscht sich Sergej Lavrov jetzt bei seinen Auftritten auch so auf. Ich glaube also, hoffentlich würde die amerikanische Seite jetzt mit dem Sanktionspaket ernst machen. Zweitens glaube ich, und ich weiß, dass die Bundesregierung das anders sieht und andere in der EU das auch anders sehen. Ich bin aber jetzt hier ja als Privatmann tätig und äußere meine persönliche Meinung. Ich glaube, der Zeitpunkt ist gekommen, alle Bedenken über Bord zu werfen und die quasi 300 Milliarden, die da als sogenannte Frozen Assets in Brüssel,
die eingefrorenen Russen Vermögenswerte,
ja, dass man die jetzt trotz verschiedenster Bedenken, ob das den Euro destabilisieren könnte und so weiter, dass man die freigibt und zwar für zwei Zwecke einsetzt. Erstens Wiederaufbau der Ukraine. Da sind ja Hunderte von Milliarden Schäden entstanden. Und zweitens militärische Ausstattung der Ukraine. Beides, also zivile und militärische Zwecke. Das sind 300 Milliarden ein ganz ordentlicher Beitrag. Damit könnte die Ukraine für die nächsten Jahre erstmal versorgt sein, ohne dass Donald Trump immer wieder sagen muss, ich will nicht den amerikanischen Steuerzahler belasten, indem wir Geld für die Ukraine ausgeben.
Harald Neitzel hier im Chat hat eine Frage zum Boykott russischer Energielieferungen. Warum werden die Schlupflöcher für Kohle und insbesondere Erdöl nicht geschlossen? Warum greift der avisierte Gasboykott immer noch nicht?
Naja, die Frage, die kann man natürlich gerne an die europäischen Regierungen weitergeben, die bisher noch nicht sozusagen den Hahn zugedreht haben. Ich habe, wie viele andere sicher auch, gelesen, wie bitter sich Viktor Orban darüber beschwert, dass die Ukraine die russische Turschba-Pipeline beschädigt hat und dass da jetzt das Öl aus Russland in die Ukraine im Augenblick nicht fließt. Mit anderen Worten, hier sind europäische Regierungen, erfreulicherweise unsere nicht mehr, weil wir ja hier tatsächlich, obwohl wir so abhängig waren wie kaum ein anderer, wir haben sehr schmerzhafte Einschnitte hinnehmen müssen, aber wir haben das gemacht. Ich glaube, es war richtig. Hier sind einige noch sozusagen im Verzug. Und ich hoffe, dass hier auch politischer Druck weiter aufgebaut werden kann in die Richtung, dass kein Tropfen Öl und Gas aus Russland in die EU fließt, solange Russland diesen Krieg nicht durch Rückzug der eigenen Armee aus der Ukraine beendet. Ab dann ist neues Spiel, neues Glück. Aber jetzt muss erstmal Ruhe sein.
Herr Ischinger, Sie müssen pünktlich los. Ich will noch zwei Fragen aus dem Chat einbringen. Und zwar fragt Thomas Jäger, wo sollten wir, also Deutschland und Europa, Schwerpunkte setzen, um im friedlichen Zusammenleben mit Trumpismus, China, Putin und dem neuen Süden eine gute und positive Rolle spielen zu können?
Wir müssen zunächst einmal dafür sorgen, dass wir als Europa nicht vom Rest der Welt ignoriert werden. Der Hauptgrund, warum Donald Trump uns nicht ernst genommen hat, ist, weil er uns nicht ernst genommen hat. Er musste uns auch nicht ernst nehmen, weil wir in der Außenpolitik, in der Sicherheitspolitik nicht mit einer Stimme auftreten. Das tollste Beispiel für mich, wo ich mir wirklich die Haare raufen kann, als jemand, der über Jahrzehnte versucht hat, seinen kleinen Beitrag zum Aufbau einer gemeinsamen europäischen Außenpolitik zu leisten. Ich sehe mit Entsetzen, dass die seit Jahrzehnten betriebenen Versuche, eine gemeinsame europäische Nahostpolitik zu errichten, zu einem Trümmerhaufen geworden sind. Alle 27 Mitgliedstaaten machen ihren eigenen nahostpolitischen Versuch. Und das führt natürlich dazu, dass jetzt ein Zustand entstanden ist, bei dem das winzige, der winzige Staat Katar bei der Frage der Geiselbefreiung der Israelis in Gaza, bei der Frage der Zukunft des palästinensischen Themas, bei dem Umgang mit Teheran, bei der Frage des Umgangs mit Taliban eine wesentlich größere Rolle spielt als die 450 Millionen Europäer. Hm. Wir sind vollkommen an den Rand des Spielfelds gedrückt worden. Und leider ist das nicht nur in Nahost der Fall, sondern in vielen anderen Bereichen. Also Selbstbehauptung der Europäischen Union heißt Abschied von der Einstimmigkeit, von dem Einstimmigkeitserfordernis in der Außenpolitik. Wir müssen zu Mehrheitsentscheidungen übergehen. Wir müssen eine Konsolidierung unseres Verteidigungsmarkts erreichen. Wir müssen mutige Entscheidungen treffen. Wir müssen zeigen, dass wir den Schuss gehört haben und dass wir eben uns nicht mehr in die ganze EU nicht mehr so benehmen, als hätten wir noch mal 10 Jahre Zeit, um den nächsten Schritt zur Konsolidierung des europäischen Projekts zu vollziehen. Diese Zeit haben wir nicht. Wir müssen das jetzt machen. Und jetzt bedeutet, die Europäische Union außenpolitisch handlungsfähig zu machen. Abschaffung des Einstimmigkeitsprinzips, der erste Schritt.
Letzte Frage dazu, Herr Ischinger, Peter Herle fragt auch, wie gelingt es denn, Europa zu einigen? Sie haben jetzt gesagt, was Europa alles tun muss, das unterschreiben sicherlich viele, aber es gibt auch die Abweichler Orban und Fico beispielsweise, und wir haben auch bei Mercosur und anderen Dingen gesehen, dass es eben große Uneinigkeit gibt. Nahost haben Sie auch genannt als Beispiel. Wie schaffen wir es, dass Europa einig auftritt und sich nicht weiter spalten lässt?
Ja, ich teile natürlich, ich komme aus der Praxis, ich teile natürlich die Skepsis, wie man unter diesen 27, die zum Teil sehr unterschiedliche strategische Vorstellungen haben, wie man da tatsächlich das so organisieren kann, dass man wichtige, entscheidende Schritte vorangehen kann. Meine Antwort lautet, lasst uns mal dran denken, was vor exakt 30 Jahren ein gewisser Wolfgang Schäuble, der leider nicht mehr unter uns weilt, geschrieben und gesagt hat. Er hat nämlich damals in einer völlig anderen europapolitischen Situation die Frage aufgeworfen, wenn nicht alle zum selben Zeitpunkt dieselben Ziele verfolgen wollen, ein Fortschrittsziel verfolgen wollen oder können, dann müssten eben diejenigen, die bereit sind, sich diesem Ziel zu verschreiben, dann müssten die eben als Pioniergruppe, als Kerngruppe einen ersten Schritt gemeinsam machen. Ich glaube also, dass vernünftigerweise es richtig wäre, wenn wir der Meinung sind, wir müssen diesen Schritt gehen, dass die Bundesrepublik Deutschland hoffentlich gemeinsam mit Frankreich, vielleicht hoffentlich auch gemeinsam mit Polen, wo wir jetzt gerade natürlich innenpolitische Schwierigkeiten haben in Polen, gemeinsam mit den baltischen Staaten, mit den nordischen Staaten, vielleicht sogar auch mit Italien, was wir ja im Augenblick trotz aller Sorgen über Frau Meloni eine außenpolitisch zumindest eine vernünftige Rolle zu spielen bereit ist, dass man sagt, wir bilden jetzt eine Kerngruppe. Und in dieser Kerngruppe wird mit Mehrheit entschieden. Und die anderen, die noch nicht bereit sind, da mitzuwirken, die laden wir ein, zu dem Zeitpunkt sich dieser Sache anzuschließen, wenn sie denn wollen. Also nach außen offen. Das ist übrigens, Frau Eleschek, das Prinzip, mit dem wir auch beim Euro gearbeitet haben. Da haben auch nicht alle 7 oder damals alle 15 auf einen Streich den Euro angenommen. Das hat eine Weile gedauert, das war ein Stufenprogramm. Und so stelle ich mir das auch in diesem Fall vor. Kerngruppe bilden, zeigen, dass das klappt, dann werden die anderen mitmachen.
Ganz herzlichen Dank, lieber Herr Ischinger. Wir sind leider schon am Ende unseres High Noon angelangt, weil Herr Ischinger pünktlich los muss zum nächsten Termin. Vielen Dank, Herr Ischinger, dass Sie sich Zeit genommen haben, mit uns zu diskutieren. Vielen Dank an Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dass Sie so eifrig im Chat mitdiskutiert haben. Leider konnten nicht alle Fragen berücksichtigt werden, aber wir bleiben an diesen Themen natürlich als Tagesspiegel dran. Und ich freue mich sehr, wenn Sie auch beim nächsten High Noon wieder dabei sind. Den kann ich Ihnen heute schon ankündigen. Er findet am Freitag, den 5. September statt. und zwar mit den Sicherheitsexperten Johannes Steger und Ferdinand Gehringer. Da werde ich mit Ihnen über Ihr neues Buch diskutieren, das an diesem Tag erscheint. Es trägt den spannenden Titel Deutschland im Ernstfall. Was passiert, wenn wir angegriffen werden? Es wird also sicherlich eine sehr aktuelle und spannende Diskussion werden. Merken Sie sich den Termin gerne schon einmal vor und ich freue mich, wenn ich Sie dann wieder zum High Noon begrüßen darf. Machen Sie es gut und bis bald.
Sehr gut. Wunderbar.